Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Wir machen gleich weiter auf dem blauen Sofa mit der Kunst und einem ganz tollen Schriftsteller. Ich freue mich auf Christoph Magnusson, der einen wunderbaren Roman geschrieben hat über eine Szene, die man eigentlich so gar nicht beachtet. Es ist kein Künstlerroman, ein Mann der Kunst, obwohl der Titel es nahelegen würde, sondern es ist die Beobachtung, die Beschreibung einer bestimmten Szene. Erzählen Sie uns von dieser Szene bitte.
Ja, es ist natürlich auch ein Roman, wo es um Kunst geht, aber es geht eigentlich um Kunstfans. Weil mich das schon seit langer Zeit einfach interessiert, dieser Moment, wenn man im Museum ist und man sieht auf der einen Seite die Kunst, also diese unglaublich zum Teil also kompromisslosen, krassen Darstellungen auch von Sexualität, von Gewalt und auf der anderen Seite dieses gediegene bürgerliche Publikum, was sich das dann so ansieht und irgendwie denkt so, ja, naja. Also mit dem Audioguide, da prallen ja zwei Welten aufeinander, die eigentlich jetzt wenig miteinander zu tun haben, untereinander aber doch brauchen. Und das fand ich interessant, weil Künstlerromane gibt es ja nun schon, aber so ein Roman über Kunstfans, also was Leute antreibt, die sich für Kunst begeistern und was das auch für unsere Gesellschaft bedeutet, das kannte ich zumindest noch nicht.
Warum brauchen sich die beiden so sehr? Denn der Künstler alleine in seinem Elfenbeinturm hier in seiner Burg über dem Rhein hat gar keinen Sinn. Und die Kunst in Museen ohne Publikum macht ebenfalls keinen Sinn. Also was sind die psychologischen Ingredienzien für diese Beziehung?
Ja, also das ist natürlich wirklich natürlich, die Kunst funktioniert nicht, wenn sie nicht wahrgenommen wird. Also wie soll man sie dann überhaupt als Kunst erkennen, wenn sie also niemand anders rezipiert? Und natürlich ist es genauso wiederum bei den ganzen Leuten, die sich also interessieren für diese Kunst. Die wollen natürlich auch sich selber wahrnehmen als Menschen, die eben nicht nur mit den profanen Niederungen des Alltags sich rumschlagen, sondern die eben wirklich auch darüber hinaus etwas aus ihrem Leben machen. Und das ist natürlich besonders wichtig. Deswegen, also dass die wollen ja diesen berühmten Distinktionsgewinn dann auch haben. Ne? Und das ist natürlich klar, dass die sich einander dann dafür benötigen. Ne?
Dieser Künstler, K.D. Pratz, macht es einem wirklich nicht leicht. Er ist ein Malerfürst, er ist aber auch ein unglaubliches Ekel. Er ist weltabgewandt und möchte eigentlich mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Trotzdem kommt natürlich diese Begegnung zustande zwischen den Fans und dem Künstler. Das ist eine große Herausforderung, diese Begegnung. Was läuft da schief und wie groß ist das reale Potenzial, dass die Temperaturfühlung nicht richtig funktioniert?
Ja, ich glaube, dafür muss man erstmal wissen, was dieser K.D. Pratz für ein Mensch ist. Ne? Also der hat wirklich, Sie haben es ja eben schon angedeutet, der hat vor der modernen Welt eigentlich die Zugbrücke hochgezogen, aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Der hat sich mit seinem ganzen Geld, was er verdient, mit seinem Erfolg, hat er sich diese Burg gekauft und dann verbringt er jetzt eigentlich die letzten 20, 30 Jahre da auf dieser Burg mit Malen und die Welt schlimm finden. Also alles ist natürlich schlimm. Es ist nur nicht so schlimm, dass es nicht noch schlimmer werden kann. Das ist sozusagen, er sieht überall so den Kulturverfall, den Untergang des Abendlandes. Also ist so einer von diesen berühmten Kulturpessimisten, von denen es ja jetzt nicht nur in der bildenden Kunst, sondern auch in jeder anderen Kunstform Vertreter gibt. Und der will da eben eigentlich überhaupt niemanden reinlassen. Aber nun gibt es dieses eine Museum, die wollen eben einen ganzen Anbau widmen. Und er denkt, Mensch, das hatte noch nicht mal mein Lehrmeister, das hatte noch nicht mal Josef Beuys. Das reicht, dass er wirklich da diese kunstsinnigen Damen und Herren von dem Förderverein des Museums an einem Wochenende empfängt. Denn wenn diese kunstsinnigen Damen und Herren vom Förderverein nicht ihr Okay geben, dann wird aus diesem Anbau nichts. Und dann ist es natürlich eigentlich eine absurde Situation. Das heißt, da ist ein Künstler, der ist berühmt für seine Weltabkehr. Und dann muss er diese Weltabkehr aufgeben, um noch berühmter zu werden.
Eigentlich geißeln Sie doch diese Grundhaltung, die dahinter steckt. Weil es ist eine Grundhaltung, abgehoben im Elfenbeinturm, alles schlecht finden. Und ist es eine Kritik an einer bestimmten Gesellschaftsschicht oder einer bestimmten Künstlerattitüde, die Sie da äußern? Denn Ihr Buch ist weit mehr als eine Satire. Es ist eine unglaublich gut lesbare, aber präzise Analyse.
Ja, das freut mich sehr. Ich würde es nämlich auch nicht als Satire begreifen. Also Es ist in der Kritik ja so aufgenommen, manche sehen es als bitterböse Satire, manche halten es für das menschenfreundlichste Buch überhaupt, was natürlich erstmal schön ist, dass es sozusagen verschiedene Lesarten eines Buches gibt. Aber ich würde sagen, also das ist schon ja eine Sache, die einfach sehr prägend ist für unsere Zeit, dass man also Intellektualität als etwas wahrnimmt, was in erster Linie ein Gestus des Schlimmfindens ist. Und das Problem daran, wenn man dann natürlich immer sozusagen in allem immer den Kulturverfall sieht, ist, dass man dann natürlich schnell in so ein früher war alles besser Narrativ reinrutscht. Ich meine, man sieht das schon an dem Wort noch, ne? Das ist sozusagen, da ist die Welt noch in Ordnung, da ist man noch höflich zueinander. Und das suggeriert, früher war alles besser. Und das ist natürlich etwas, was genau dann Populisten ausschlachten, ne? Das ist, man muss nochmal denken, Make America Great Again suggeriert, früher war es mal gut. Und die AfD tut etwas Ähnliches. Das heißt, das wirkt so, ja, so wie eine harmlose Nörgelei, aber es ist natürlich ein wirkliches, massives politisches Problem. Und ich finde, wir müssen eine neue Sprache finden, um die Probleme, die uns zweifellos natürlich umgeben, zu benennen. Aber diese Nörgelei, die ist, wie ich finde, sogar problematisch.
Ja, absolut. Sie ist aber auch Teil dieser Selbstinszenierung. Anders gefragt, beschreiben Sie eine Gesellschaft, die sich nur noch aus Selbstinszenierung ernährt, die Selbstinszenierung zum Selbstzweck erhoben hat, weil sie sonst keine Inhalte mehr vermitteln kann, keine Werte meinetwegen?
Also so ist es zumindest bei diesem Maler, wobei ich dann natürlich aufpassen muss, dass wenn ich so eine Figur habe, die so viel schimpft, dass ich dann natürlich nicht anfangen darf, so viel zu schimpfen darüber, dass eine Figur so viel schimpft. Also das ist eben, dann wäre es ja wirklich eine Satire geworden. Also ich wollte sowohl diesen Maler einfach erstmal wahrnehmen, als auch diese Kunstfans. Man kann das natürlich auch ganz einfach persiflieren, dieses Milieu. Dabei ist es ja eigentlich was Tolles, dass sich so viele Leute so für Kunst begeistern. Und da ist schon auch echte Begeisterung dahinter. Da würde ich nicht sagen, dass das nur Selbstinszenierung ist, weil hinter einer Selbstinszenierung steht ja irgendein inhaltliches Bedürfnis immer dahinter. Und wenn man so wie dieser Kadi Pratz vielleicht wirklich das irgendwann auch mal als Selbstinszenierung begonnen hat, also dieser Künstler, der die Weltabkehr so zelebriert, das ist vielleicht ja mal eine Maske gewesen, aber wenn man diese Maske dann 20, 30 Jahre lang aufhat, dann wird sie ja automatisch was Authentisches. Also, und deswegen glaube ich, also nur Selbstinszenierung, das geht in diesem Buch nicht, weil die Leute sind ja einfach mit großer Leidenschaft auch dabei, was sie da tun.
Dann widmen wir uns doch ein bisschen in einem Psychogramm diesem K.D. Pratz. Erzählen Sie etwas von dem, weil wenn wir den beschrieben sehen und Sie beschreiben den wirklich in blühenden Farben, haben wir doch das Gefühl, wir kennen den. Ist es ein Gefühl, das von ungefähr kommt oder kennen wir ihn wirklich? Oder anders gefragt, wen hatten Sie als Vorbild?
Also ich habe das in diesem Roman wirklich so gemacht, dass eigentlich alle Dinge, die da drin sind, so nicht eins zu eins in der Wirklichkeit zu finden sind. Also das ist jetzt kein Schlüsselroman, aber ja, ich würde sogar 1,5:1. Also das ist schon, das ist so, das ist immer sehr nah alles an der Realität dran, weil also K.D. Pratz gibt es nicht, aber es gibt natürlich diese Namen, ne? K.H. Hödecke und A.R. Penck, von denen ich nur den Namen geborgt habe sozusagen. Das hat sonst mit diesen beiden Malern nichts zu tun. Aber er hat eben zum Beispiel auch eine Affäre gehabt mit Marina Abramović, die es natürlich jetzt eindeutig gibt. Und deswegen würde ich sagen, es gibt kein Vorbild, aber doch eben diesen Typus, auch eine Generation von männlichen Intellektuellen, die vielleicht auch die letzte Generation war, wo eigentlich der männliche, hauptsächlich heterosexuelle Blick auf Kunst so derjenige war, der eigentlich der maßgebliche war. Und alles andere waren die Ausnahmen. Und das ist ja so eine Generation, ich sag mal 70 plus, die weiterhin sehr prägend ist, sehr prägend war. Und da gehört dann natürlich dazu, da gibt es aber nicht nur in der Kunst Beispiele, sondern auch in allen anderen.
Ja, es gibt noch eine Beziehung in diesem Buch, die Sie beschreiben, nämlich die Beziehung zwischen Politik und Kunst. In diesem Förderverein sitzt natürlich auch, Sie nennen es namentlich, die Kulturstaatsministerin für die Medien und Kunst.
Boris Becker
sitzt auch drin. Und auch die Politik hat ein Interesse an Kunst, aber es ist nicht um der Kunst willen, oder?
Ja, also ich muss mich korrigieren, also Boris Becker tritt erst ganz am Schluss auf, aber auch mit der Staatsministerin zusammen.
Irgendwas reizt sie doch an diese Beziehung von Kunst und Politik.
Ja, das ist natürlich. Das ist ja schon ein unglaublich interessantes Behakeln auch. Also gerade wenn man sich überlegt, so die Struktur mit auf der einen Seite Förderung des Bundes, auf der anderen Seite Förderung der Länder, da gibt es ja wahnsinnig ulkige Szenen auch, wenn die sich dann so versuchen, also Kompetenzen abspenstig zu machen und sich gegenseitig behakeln. Das ist natürlich auch, das ist eine Randerscheinung dieses Buches natürlich, also ein Randaspekt, wenn man so will. Also ich würde sagen, es ist nicht der wichtigste, aber es ist eben auch eine wichtige Zutat, dass also auch sozusagen die Politik, wie sie im Hintergrund mischt und der eigentlich ja die tragischste Figur dieses ganzen Buches, nämlich der Museumsdirektor Michael Neuhuber, der das ganze Buch immer so denkt, er ist der Geschickteste und kann die Leute alle manipulieren.
Er ist der Manager.
Die Künstler, die Fans, die Politik, und es geht halt sowas von königlich schief, dass er also wirklich, das war natürlich auch wichtig, dass also die Politik da eben auch eine Nebenrolle spielt beim Bau eines Museums, bei der Finanzierung, ist klar. Ne?
Ja. Natürlich, als Sie das Buch geschrieben hatten, war von Corona noch überhaupt keine Rede. Glauben Sie, dass Corona das Potenzial hat, den Kunstmarkt ordentlich durcheinander zu wirbeln? Ist es vielleicht sogar eine Zeitenwende?
Also ich glaube, da sollte man noch mal ein Jahr abwarten. Also was es natürlich erstmal getan hat, es hat Öffentlichkeit verändert, ne? Und es hat erstmal ein großes Nachdenken ausgelöst. Ich sehe diese Veränderung bis jetzt eher in den darstellenden Künsten. Also so, ich sehe zum Beispiel in der Literatur, es hat sehr viele Buchhändlerinnen und Buchhändler zum Beispiel, also regelrecht energetisiert, dass sie auf einmal wichtig waren in ihrer Community sozusagen. Und in den darstellenden Künsten hat man natürlich jetzt dieses große auf der einen Seite Problem, weil so viel nicht stattfinden kann, dadurch, dass so wenig Leute nur rein können in die Theater. Auf der anderen Seite aber auch diese große Begeisterung von den Leuten, die dann da sind, die das auch wirklich unglaublich vermisst haben. Und ich glaube, also was auf jeden Fall sehr vielen Leuten klar ist, also wie sehr man das einfach vermisst. Und das ist natürlich erstmal gut.
Wie viele Museumsbesuche waren für Sie nötig, damit Sie dieses Buch schreiben konnten? Können Sie die zählen?
Zählen kann ich die natürlich nicht, aber schon sehr viele. Also das war natürlich auch eine Sache, die mich interessiert hat jetzt an diesem Stoff, weil, also für den letzten Roman zum Beispiel, Arztroman, da bin ich mit Notärzten durch Berlin gefahren, in diesen Notarztwagen. Und das war natürlich wahnsinnig aufreibend, sehr viele traurige Sachen gesehen und schlimme Dinge und ja, musste eben viel recherchieren, wirklich. Und das musste alles stimmen, also jedes Medikament. Und jetzt war es natürlich habe ich eine ganz andere Haltung eingenommen, sondern eher so diese Zaungasthaltung, wirklich als Museumsbesucher einfach mit offenen Augen da durchzugehen, so wie es jeder hätte machen können. Oder zu diesen Ausstellungseröffnungen zu gehen und einfach mal so zu gucken und wahrzunehmen. Dann zwar auch ein paar Gespräche geführt, natürlich mit Leuten, die im Museum arbeiten, aber es war eigentlich eine andere Form von Recherche. Ich wollte einfach mal gucken, was passiert, wenn ich mich so etwas rausnehme eine größere Distanz einnehme zu dem, worüber ich schreibe, als jetzt bei den letzten Büchern.
Letzte Frage, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ihr Lieblingsmuseum, das Sie entdeckt haben?
Das Liebighaus in Frankfurt.
Dankeschön. Dankeschön, Christoph Magnusson.